Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind heute Morgen in die Gemeinde gekommen und auf dem Hinweg habe ich im Auto geguckt, wie warm es eigentlich ist. Was würdet ihr schätzen? 60 Grad ist sehr gut, 20, ja, so ungefähr. 15 Grad, aber es fühlt sich so an wie 30 Grad, 60 Grad. Kleiner Scherz zum Einstieg. Ich würde so beginnen. Wisst ihr, welche drei Religionen es in Deutschland gibt? Richtig. Katholisch, evangelisch und Fußball. Zum heutigen Thema möchte ich mit euch einen emotionalen Moment aus dem Fußball teilen. Vor 8 Tagen fand der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga statt. Als Bayern-Fan schaute ich mir natürlich das letzte Spiel der Bayern in dieser Saison an. Aber vor dem Spiel, bevor es überhaupt begann, wurden einige wichtige Persönlichkeiten verabschiedet. Und darunter auch David Alaba. Wer ihn nicht kennt, als er an der Reihe war und der Stadionsprecher einige Worte zu ihm und seinen 11 Jahren beim FC Bayern etwas sagte, das muss man sich mal vorstellen, 11 Jahre beim einen Verein, da musste ich doch etwas schwer schlucken. Denn dieser Augenblick, wenn du weißt, dass der Abschied von einem großen sportlichen Aber auch einem Glaubensvorbild ist. Wer es nicht weiß, David Alaba ist Christ und bezeugt es auch offen im Fernsehen. Meistens trägt er unter seinem Trikot irgendwas mit, ich gehöre zu Jesus oder so. Könnt ihr mal gerne nachschauen. Wenn das soweit ist, dieser Augenblick da ist, du weißt, jetzt ist der Abschied da, dann ist das doch sehr emotional. Und es trifft dich in deinem Herzen. Und heute möchte ich mit euch über einen noch tiefgehenderen Moment in der Bibel reinschauen. Das Thema der heutigen Predigt lautet die erste Gemeinde. Wir haben den Text gerade eben gehört. In der Apostelgeschichte 2, Vers 37 heißt es, als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Was war geschehen? Was war geschehen, dass die Zuhörer von Petrus und den Aposteln bis ins Innerste, bis ins Herz getroffen wurden? Es war die Rede, die Petrus vor ihnen gehalten hatte. Er erklärte ihnen, was hier am Pfingstfest geschah, nämlich das Kommen des Heiligen Geistes auf die Erde und in die Jünger Jesu. Sie waren vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die großen Taten Gottes in verschiedenen Sprachen zu den anwesenden Juden und allen Menschen, die gerade in Jerusalem für das Pfingstfest da waren. Und obwohl die Jünger Jesu die Sprachen der Anwesenden gar nicht konnten, verstanden die Juden ihre Sprache. Sie hörten ihre Muttersprache, obwohl sie genau wussten, dass die Leute, die da sprachen, eigentlich Galiläer sind. Die kennen doch unsere Sprache gar nicht. Und als die Zuhörer sich wunderten und sogar annahmen, dass die Nachfolger von Jesus nur betrunken seien, fing Petrus mit seiner Rede an. Er sprach von dem, was der Prophet Joel bereits hunderte Jahre zuvor vorausgesagt hatte, dass diese Zeit nun anbrechen wird, in der der Heilige Geist als Stellvertreter Jesu auf die Erde kommen wird und die Nachfolger Jesu erfüllen wird. Er wird in sie hineinkommen. Er wird Teil von ihnen. Und zudem bezeugte Petrus das Wirken und die Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ich frage mich, wie beeindruckend muss diese Predigt gewesen sein? Diese Worte von Petrus durch den Heiligen Geist. Eine Botschaft, die alle Anwesenden unbedingt wissen sollten. Petrus hat nicht gesagt, ja, ihr könnt gerne zuhören, ihr könnt auch weitergehen. Sondern, hey, ich habe euch was zu sagen. Ihr müsst das unbedingt wissen. Ihr sollt das wissen. Eine Verheißung, die sich nun erfüllt. Jesus, der Sohn Gottes, der mächtige Taten und Wunder vollbracht hat. Der verraten wurde und den die Juden durch die Hand der Römer haben kreuzigen lassen. Jesus, der durch Gott von den Toten wieder auferweckt wurde. König David wusste, dass Gott einen seiner Nachkommen auf seinen Thron setzen wird für alle Ewigkeit. Und diese Voraussage erfüllte sich ebenfalls in Jesus Christus. Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, und jetzt kommt, den ihr gekreuzigt habt. Es ist eine Predigt, die Petrus hier hält. Und am Ende dieser Nachsatz, den ihr gekreuzigt habt, das ist ein heftiger Schlag ins Gesicht. Da hört ihr eine sehr krasse Botschaft und dann kommt auf einmal, und ihr habt ihn gekreuzigt. Ihr seid daran schuld. Und so beschreibt es eben Lukas in der Apostelgeschichte. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Sie waren tief getroffen von dem, was Petrus sagte. Dieser Moment, in dem das Gehörte dir einen Stich durchs Herz versetzt. Wenn ich die Verabschiedung von David Alaba hiermit vergleichen wollte, es wäre nicht genug. Und doch kann ich mir es umso mehr vorstellen, wie diese Botschaft, diese atemberaubende Neuigkeit, die Zuhörer damals in Jerusalem traf. Und die Frage lautet: Was sollen wir tun? Was sollen wir tun, nachdem wir all das gehört haben, was in der Vergangenheit vorausgesagt wurde, was vor 7 Wochen an Ostern geschehen ist und sich heute an Pfingsten offenbart hatte? Und die Antwort von Petrus: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die Menschen sollen umkehren. Sie sollen sich zu Gott wieder hinwenden und ihm ihre Sünden bekennen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht bei diesem Gedanken. Man sagt es so oft, ja, die Sünden bekennen, es vor Gott bringen. Aber was bedeutet das eigentlich? Wir haben vor kurzem unser Einjähriges gefeiert, sprich unsere Tochter ist 1 Jahr alt geworden. Und so kann man sich das viel besser vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Oder man sich daran erinnert, wie war man eigentlich selber als Kind unterwegs? Und oft gab es diese Situation, du hast irgendwas angestellt gehabt und du weißt es eigentlich. Aber du willst es nicht verraten, weil die Eltern können ja vielleicht böse werden. Oder sagen, hey Philipp, warum hast du das gemacht? Und dann wird es so ein bisschen eng. Aber bei Gott ist es anders. Der weiß das schon. Das Coole ist aber, dass Gott nicht hinterherläuft und sagt, boah Philipp, wie kannst du nur? Sondern, dass er mich auch mit offenen Armen empfängt und sagt, hey, du darfst es mir auch gerne sagen. Ich verurteile dich deswegen nicht. Ich gebe dir wieder eine Chance. Und nicht nur einmal, nicht zweimal, nicht fünfmal, sondern immer wieder. Und für mich als Familienvater ist es dann hilfreich, einfach zu wissen, hey, denk mal an dein eigenes Leben, wie du drauf warst. Und denk daran, wie Gott zu dir drauf ist. Er vergibt dir immer wieder. Also ich kann nicht meiner kleinen Tochter, ich kann ihr eh nicht böse sein, eigentlich, kann ich ihr immer wieder vergeben. Es gibt so Zeiten, habe ich gehört, da werden die Eltern schwierig, Pubertät heißt es, glaube ich. Und dann immer wieder vergeben zu können. Was sollen die Leute noch tun? Und sie sollen sich taufen lassen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung ihrer Sünden. Ah, da haben wir jetzt die Sünden schon wieder. Moment mal, heißt das, dass mir meine Sünden durch die Taufe vergeben werden? Nein, das heißt es nicht. Die Taufe ist ein Zeichen und ein Siegel für die Vergebung der Sünden. Aber indem ich auf den Namen Jesu Christi getauft werde, wird mein Glaube an ihn als Erretter bezeugt. Es ist ein großes Zeugnis, was ich da abgebe. Und in dem Moment, durch die Taufe, empfange ich auch den Heiligen Geist, der ja als Stellvertreter, wir haben es vorhin auch gehört, der als Stellvertreter von Jesus auf die Erde gekommen ist. 10 Tage nach Christi Himmelfahrt, nachdem Jesus in den Himmel emporgehoben wurde. Übrigens auch eine sehr spannende Geschichte. Und 10 Tage danach kommt der Tröster, kommt der Heilige Geist, der in unser Leben rein möchte, der uns erfüllen möchte, der uns helfen möchte. Es ist nicht so, dass Jesus gesagt hat, Ja, lieber Petrus und die anderen Jünger, es war eine schöne Zeit. 3 Jahre sehr intensiv. Aber jetzt gehe ich. Verwenden wir mal die Fußballsprache. Ich wechsle den Verein. Krieg auch eine schöne Ablösesumme. Und dann sehen wir uns nicht mehr. Irgendwann vielleicht, aber so. Nee, so war es nicht. 10 Tage, nachdem Jesus in den Himmel emporgehoben wurde und sich an die rechte Seite Gottes gesetzt hat, 10 Tage danach kommt der Heilige Geist, der Dritte der Dreieinigkeit. Und er ist immer noch da. Er ist auch heute da. Und diese Zusage gilt eben allen Menschen, die Nachfolger Jesu Christi sind, wie wir es weiter in Vers 39 lesen können. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Der Heilige Geist ist für alle da, die Jesus Christus annehmen und will in unser Leben reinkommen. Aber wir dürfen diese Entscheidung auch treffen. Geht mir in den Teenkreisen so, wenn den Teens darüber rede. Oftmals hat man vielleicht den Gedanken, boah, das ist so ein Zwang und ich muss mich jetzt entscheiden und oh. Nein. In meinem Leben kann ich diese Entscheidung treffen. Ich darf auch Nein sagen. Das ist grundsätzlich erstmal kein Problem. Gott stellt mich vor diese Wahl. Und das auch immer wieder. So oft, dass ich diese Möglichkeit auf jeden Fall hatte. Aber wenn ich wirklich von ganzem Herzen Ja sage, dann habe ich nicht nur Jesus in meinem Leben, sondern Gott, den Vater und den Heiligen Geist. Gott selbst in seiner Dreieinigkeit. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich gerne bei dieser Rede von Petrus dabei gewesen wäre? Denn das war noch nicht das Ende seiner Rede. In Vers 40, noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Wie erging es den damaligen Zuhörern in Jerusalem? Wurde es ihnen irgendwann langweilig bei den vielen Worten von Petrus? Haben sie vielleicht darüber nachgedacht, das leckere Mittagessen wartet schon? Nein, davon steht nichts da. In Vers 41 heißt es, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Wow! Stellt euch das mal vor. 3 wunderbare Dinge in einem Vers. Erstens, das Wort, die Botschaft von Petrus wurde von einigen Leuten angenommen. Zweitens, sie ließen sich infolgedessen taufen. Und drittens, und an diesem Tag, beim Beginn der ersten Gemeinde, kamen etwa 3000 Menschen zum Glauben an Jesus und somit in die erste Gemeinde in Jerusalem. Das ist doch mega. Stellt euch das mal einen Augenblick mal vor. Stellt euch das mal vor, wenn ihr damals vor 2000 Jahren anwesend wart und dieses verrückte Schauspiel anfängt, aber man irgendwann realisiert, hey, die sind nicht betrunken, das ist kein verrücktes Schauspiel, sondern da passiert gerade etwas, was ganz Neues. Und jetzt stellt euch mal vor, welche Freude und welche Party oben im Himmel gefeiert wurde. Ich habe mir das mal so vorgestellt. Die Mission des Heiligen Geistes hat am ersten Tag einen deutlichen und spürbaren Eindruck hinterlassen. Der Heilige Geist, der auf die Erde gekommen ist. Und nicht nur die Jünger, und das waren schon über 500 Zeugen von Jesu Auferstehung. Nicht nur die 500 Jünger, Nachfolger Christi, die es schon sind, erfüllt hat, sondern noch 3000 weitere Menschen. Und diese Freude und dieser Eindruck, nicht nur im Himmel oder bei den Jüngern Jesu, sondern auch die Auswirkungen auf die neue Gemeinde. Und so lesen wir weiter ab Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, damit es gemeint Ehrfurcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachten das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Das ist ein sehr spannender Abschnitt über das Leben und den Zusammenhalt der ersten Christen. Wenn wir mal so eine Kette aufziehen, ich weiß nicht, an welcher Position du gerade bist, von den Christen her gesehen, aber es sind ziemlich viele. Und dieser Abschnitt ist nicht der einzige in der Apostelgeschichte. Wir können in weiteren Stellen das auch nachlesen. Zum Beispiel im nächsten Abschnitt wie Kapitel 4, Vers 32 bis 35. Da heißt es, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Jesus selbst ist das Vorbild für das Leben und den Zusammenhalt der ersten Christen, wie auch den Jüngern Jesu. Denn es handelt sich hier um die Dinge, die die Jünger von ihrem Leben mit Jesus gelernt haben. Seine Lehre über seine Person und sein Werk, ihre christliche Verantwortung als Nachfolger, die Gemeinschaft von Christus und seinen Jüngern, das Mahl des Herrn und sein Gebetsleben für und mit seinen Jüngern. Die Jünger waren dazu prädestiniert. Sie waren sozusagen ausgebildet worden von Jesus, bevollmächtigt worden, um dann auch die Wunder zu tun, die sie getan haben. Alles auch nachzulesen in der Apostelgeschichte. Das, was Jesus getan hat, haben die Jünger dann auch getan, weil sie erfüllt waren vom Heiligen Geist, weil sie die neue Kraft durch den Heiligen Geist bekommen haben, erfüllt waren von ihm und diese Dinge tun konnten im Namen von Jesus Christus. Ein Beispiel dazu, im Namen Jesu Christi steh auf. Und der Gelähmte stand auf. Und da reden wir auch in den Teamkreisen oft darüber, diese verrückte Situation, die einen, die das sehen, glauben es. Glauben daran, dass Jesus wirklich, wahrhaftig auferstanden ist. Und dass der Heilige Geist durch die Apostel wirkt. Und die anderen, zum Beispiel die Pharisäer, die dabei stehen, die sehen das Wunder, aber verbieten oder wollen den Aposteln verbieten, im Namen von Jesus Christus zu predigen, zu erzählen, Wunder zu tun, haben es nicht verstanden. Und so trennt sich das. Weil wir oft sagen, hey, ich glaube nur das, was ich sehe, das stimmt nicht immer. Manchmal sehen wir Dinge und glauben es trotzdem nicht. Ich tue mir ein bisschen schwer oder ich habe mir schwer getan bei dem Punkt, alles zu verkaufen und miteinander zu teilen. Da habe ich mir wirklich lange Zeit schwer getan. So diese Vorstellung, nimm mal alles her, verkauf alles und dann teile halt alles. Denn ich fragte mich, ja, aber wenn man alles verkauft und untereinander teilt, was bleibt dann übrig von dem, was man braucht, wie zum Beispiel ein Dach über den Christen, die sich treffen wollen? Gott sei Dank lässt Gottes Wort oftmals im nächsten Vers die Antwort folgen. So können wir in Vers 46 lesen, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Gut, den Tempel kann ich mir jetzt nicht leisten vielleicht, aber brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen, also mit aufrichtigem Herzen. Puh, da trafen sie sich also in den Häusern, um dort ihre Mahlzeit mit Freude und lauterem, eben aufrichtigem Herzen zu halten. Das heißt, dass nicht jedes Haus verkauft wurde, sodass die Christen sich trotzdem dort treffen konnten. Aber es zeigt einfach diesen Zusammenhalt, dass ich auf meinen Besitz nichts gebe, dass ich meinen Besitz nicht als meinen Besitz ansehe, sondern als Besitz für uns als ganze Gemeinde. Und das dann bereitwillig auch zu teilen imstande bin, Durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Weil ich so erfüllt bin dadurch, schaue ich nicht mehr auf meinen Besitz und sage, das gehört dir nicht, halte dich davon fern. Natürlich gibt es manche Dinge, die man vielleicht nicht teilen möchte oder nicht mit jedem. Aber da zeigt sich, wie beeindruckend das war, dieser Moment, als der Heilige Geist präsent war, als er gekommen ist. Die Frage ist, was bedeutet das für uns heute? Wir haben das Lied Mein ganzes Leben gesungen. Und es drückt einiges aus. Mein ganzes Leben soll Gott gehören. Weil ich durch Gott erfahren habe, was es bedeutet, ein Leben mit ihm zu führen. Wo ich all meine Sorgen, all meine Gedanken, mein ganzes Leben abgeben kann an ihn, weil er weiß, was in meinem Leben kommen wird, wie er mich darauf vorbereitet und dass ich immer weiß, ich kann meinen Teil dazu geben, in Herausforderungen zum Beispiel, aber den Rest gibt Gott dazu. Ich kann das, wir haben es vorhin in unserer Gebetsgemeinschaft gehabt, die Gaben, die wir bekommen haben, meine Gaben, die ich von Gott bekommen habe, die kann ich einsetzen. Die soll ich einsetzen, die soll ich gut einsetzen. Weil Gott hat sie mir nicht umsonst gegeben. Er hat nicht gesagt, komm, ja, also der Karl, der hat eine gute Stimme, der kriegt eine Stimme zum Singen. Schlagzeuger ist auch noch. Und Benni, lass mir Moderation machen, Predigt halten. Ja, aber macht halt irgendwas draus, ne? Sondern er hat es bewusst gemacht. Er hat uns jeden mindestens eine Gabe gegeben. Und die sollen wir auch nutzen. Es hat einen Sinn, es hat einen Auftrag dahinter. Und wenn wir wissen, was für eine Gabe wir haben und die auch mit Gottes Hilfe einsetzen, dann steht dem nichts mehr im Wege. Wer von euch kennt das Jugendwort YOLO? Manche schmunzeln, da meldet sich ein Mutiger. YOLO ist die englische Abkürzung für You only live once. Auf Deutsch, du lebst nur einmal. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ich nur einmal lebe, dann tue ich Dinge, wo ich denke, hey, das würde ich gerne in meinem Leben machen, weil ich lebe ja eh nur einmal. Das können riskante Dinge sein, das können große Dinge sein, wo man denkt, dass es groß ist. Ich muss so viel Geld verdienen wie möglich oder ich möchte mindestens mit einem Porsche vor der Gemeinde auffahren. Also nicht falsch verstehen, wenn jetzt jemand einen Porsche hat, keine Sorge, macht euch keinen Vorwurf, weil Gott segnet uns trotzdem in unserem Leben. Und das ist so diese Frage, hey, wenn ich Gott um 1 Million Euro bitte, das kannst du machen. Ob es sie dir gibt, ob das gut ist, dass es dir gibt, ist die andere Frage. Ihr könnt es gerne ausprobieren, aber Gott weiß, ob ihr mit 1 Million Euro gut umgehen könnt oder nicht. Was möchte ich damit sagen? Wenn ich mein Leben darauf ausrichte, in der Annahme, dass ich nur einmal lebe, dann tue ich viele Dinge, die ich auf die Ewigkeit bezogen vielleicht nicht getan hätte. Und wenn ich dann überhaupt erst merke, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, kurze Zusammenfassung wäre, ja, jeder Mensch lebt ewig. Die Frage ist nur, wo? Und diese Frage ist eigentlich relativ einfach und trotzdem gibt sie zum Nachdenken. Wenn ich weiß, dass ich ein ewiges Leben bei Gott habe, wenn ich Jesus angenommen habe, wirklich aufrichtig, mit ehrlichem Herzen, und nochmal, ihr könnt jedem hier im Raum sagen, hey, ich glaube an Jesus. Und es glaubt euch jeder, aber Gott weiß, wie es in deinem Herzen aussieht, ob das wirklich stimmt. Also mit anderen Worten, es bringt nichts, irgendjemandem was vorzumachen, weil Gott weiß es. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sich auf diese, ja, Lüge ist jetzt vielleicht ein bisschen heftig, aber auf diesen Schein ausruhen und sagen, hey, ich glaub doch an Gott, ich gehe in die Kirche, an Weihnachten, an Ostern, ich bin ein guter Mensch. Aber das reicht manchmal nicht. Und Wenn wir wissen, es gibt einen Richter, der über allem steht, dann kommen wir da in eine Situation, die möchte man nicht haben. Aber wie gesagt, Gott stellt jeden vor die freiwillige Entscheidung. Wir haben diese Entscheidung, die wir treffen können. Es ist ein bisschen komplizierter, wie das dann alles vonstatten geht, aber Gott sagt, hey, wenn du mich ehrlich suchst, wenn du mich wirklich ehrlich suchst, dann lasse ich mich auch finden. Und ich kann ihn alles fragen. Du lebst nur einmal. Ich habe es wieder mit dem Sport verglichen. Gestern sind zwei wichtige Entscheidungen getroffen im Fußball. Köln ist nicht abgestiegen. Karneval darf weitergefeiert werden. Und dann kam noch ein interessantes Champions-League-Finale. Das ist so die Krönung im europäischen Fußball. Wenn du diesen Pokal gewinnst, dann ist dein Leben erfüllt. Die Frage ist, ob dieses Hinarbeiten auf dieses Ziel wirklich dein Leben erfüllt. Ja, du kannst Jahre später immer noch sagen, ja, ich habe diesen Pokal gewonnen. Alle Sportler wissen, hey, das ist wirklich eine Leistung. Ja, da musst du erst hinkommen. Aber hilft mir das im Leben? Ich würde dran zweifeln. Aber ich würde diese Motivation mitnehmen. Die Motivation zu haben, ich verfolge ein Ziel. Ich gebe alles oder ich setze alles daran, dieses Ziel zu erreichen, diesen Pokal. Nur, wenn ich weiß, dass es ein ewiges Leben gibt, dann ist mein Pokal das ewige Leben. Ich möchte zu der Dreieinigkeit kommen. Und es ist nicht einfach. Manch einer sagt, hey, als Christ, also wenn du als Christ lebst, ist es ja langweilig. Ich kann euch garantieren, das ist nicht langweilig. Definitiv nicht. Du hast so viele verschiedene Situationen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Oder aber weißt, hey, Jesus hat es schon vorausgesagt. Hey, wenn du dich für mich entscheidest, wenn du mit mir unterwegs bist, dann wird es Schwierigkeiten geben. Ja, es ist sogar eher unnormal, wenn es keine Schwierigkeiten gibt. Aber das Entscheidende ist, ich habe Jesus, ich habe Gott an meiner Seite. Immer. Egal, wo ich bin. Es gibt da so einen Vers, ich weiß gerade die Stelle nicht auswendig. Egal, ob ich sitze oder stehe, du siehst mich. An der Bibelschule, wo ich war, hat mir diesen Vers auf der Toilette hängen. Also egal, an welchem Ort du bist, soll das ausdrücken. Egal, wo du bist, Gott sieht dich. Gott ist bei dir. Gott kennt dein Leben. Also was willst du vor ihm verheimlichen? Warum nennst du das Kontrolle, wenn es eine positive Kontrolle ist? Wenn du weißt, hey, da gibt's jemanden, der kennt dein Leben, der weiß alles über dich. Warum verlässt du dich dann nicht auf ihn? Auch im Jahre 2021 können wir uns ein Beispiel an der ersten Gemeinde nehmen. Die erste Gemeinde in Jerusalem. Der Blick in die Vergangenheit schadet uns dabei überhaupt nicht. Denn wenn wir uns dadurch mit Freude und aufrichtigem Herzen treffen und Gemeinschaft miteinander haben, durch das Vorbild, das uns Jesus selbst gegeben hat, was hält uns davon noch ab? Ich bin davon überzeugt, dass im Vers 43 die Antwort dazu steht. Die Ehrfurcht vor Gott und seinen Wundern, die er damals durch die Apostel geschehen ließ. Gott hat nämlich das Urheberrecht auf seine weltweite Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und Gott setzt seine Unterschrift unter den heutigen Predigtext in Vers 47. Da heißt es, und sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Die erste Gemeinde war angesehen in dem Volk. Das wäre hier, diese Gemeinde ist angesehen in Issum zum Beispiel. Und dann die Unterschrift. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Nochmal, dieser Missionsauftrag, der hat dort begonnen, das vom Heiligen Geist. Aber der ging weiter. Der geht bis heute und noch weiter. Und irgendwann ist dieser Missionsauftrag abgeschlossen, wann auch immer das sein wird. Ganz ehrlich, ist das nicht ermutigend? Die Christen lobten Gott in ihrer Freude und waren angesehen beim Volk und über allem steht Gott selbst. Die Gemeinde gehört ihm und er ist derjenige, der uneingeschränkt, ich wiederhole nochmal, der uneingeschränkt seine Gemeinde baut, wie Jesus es bereits in Matthäus 16, Vers 18 sagte, Da heißt es am Ende, und die Pforten der Hölle sollen sie, die Gemeinde, nicht überwältigen. Das ist ein starkes Stück. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das heißt, nichts und niemand wird die Gemeinde Gottes überwältigen und daran hindern können, für alle Ewigkeit bei Gott zu sein. Der Feind kann uns unser Leben nehmen, kann er machen. Aber den Glauben an Jesus Christus nimmt er dadurch nicht. Was soll ich noch dazu sagen? Denkt mal drüber nach, wie die erste Gemeinde gelebt hat, wie es bei euch in der Gemeinde aussieht und nehmt das als Ermutigung. Wenn ihr irgendwo Bereiche seht, hey, da können wir uns vielleicht noch weiterentwickeln oder da können wir vielleicht ein Stück zurückrudern und merken, hey, gehen wir mal in eine andere Richtung. Was auch immer es sein mag. Es könnte auch sein, dass ich hier in einer perfekten Gemeinde stehe. Ich glaube, ich habe jemanden Ja sagen hören. Die Illusion muss ich euch leider nehmen. Es gibt weltweit keine perfekte Gemeinde. Auch die erste Gemeinde war nicht perfekt. Wenn ihr euch die Apostelgeschichte weiter durchlest, da gibt es so einige Dinge, von der Thematik vielleicht nicht die Dinge, die wir heute besprechen oder bereden oder diskutieren, aber da ging es, also, ich sag nur ein Beispiel, Petrus und Paulus, die hatten sich ganz schön in den Haaren. Und das sind Aposteln. Aber das zeigt einfach, wie schrecklich ehrlich die Bibel einfach ist. Und wie schrecklich positiv ermutigend sie einfach ist. Weil wir uns daran ein Vorbild, ein Beispiel nehmen können, hey, auch wenn es bei uns mal kracht, auch unter Christen, das ist manchmal normal, aber wir haben einen Ausweg und da kommen wir wieder zu Jesus zurück. Der Heilige Geist, der uns miteinander verbindet. Erst dadurch ist das überhaupt möglich. Erst dadurch können wir als Gemeinschaft überhaupt zusammen leben. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete und freudige Gemeindezeit bis zu dem Tag, wo wir Gott im Himmel gegenüberstehen werden, so wie wir es heute auch gesungen haben. Amen.